Heute Morgen habe ich nicht selbst gewählt, sondern einige Geschwister kamen mehrfach auf mich zu und sprachen mich diesbezüglich an. Denn wir hatten, wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr einen Heilsgeschichte-Kurs, wo es um die Erlösung des Menschen ging. Und während dieses Kurses, es waren glaube ich 9 oder 10 Abende, gab es ein oder zweimal einen spontanen Exkurs, also in Seitenlinien des Themas, sodass das letzte Thema dann auf der Liste nicht mehr dran kam aus Mangel an Zeit. Und ich wurde jetzt gefragt, ob ich dieses Thema nochmal ansprechen könnte. Und ich will das heute tun, bevor wir dann am Mittwoch, den 20. März, jetzt knapp in 2 Wochen, Februar, in knapp 2 Wochen, mit dem neuen Block unserer Abendbibelschule weitermachen. Dann hole ich das damit nach. Ausnahmsweise an einem Sonntag, obwohl dieses Thema sonntags in der Regel nicht kommt. Ich weiß, vor etwas über einem Jahr hat der Thomas Meyer, als er hier zu Besuch war, einmal darüber gesprochen. Ich werde das nicht wiederholen, sondern ich werde andere Aspekte dafür hineinnehmen. Aber es wird nicht weniger, ja, was ist es denn? Schwarzbrot sein. Ist gut? Noch sagt er, ist es gut. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir hatten diesen Flyer hier damals, da heißt es die Heilsgeschichte und dann unten drunter ein Satz, ein Bericht über die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Und wie es eben ist bei einer Liebesgeschichte, da kommt ganz Tolles vor, aber auch Schmerz darin vor und Schwieriges. Ja. Und so auch hier, dieses Thema, das wir behandeln, enthält ganz unbequeme Wahrheiten und ist immer wieder auch ein Stein des Anstoßes. Es ist nämlich das Thema Hölle. Das Thema Hölle. Wissen viele nur wenig darüber. Vielleicht auch bewusst, dass man sich nicht so sehr dafür interessiert, aber heimlich interessiert es doch jeden. Aber es fehlt in der Regel viel Information über dieses Thema. Was bedeutet das überhaupt? Ich möchte heute Morgen nicht mit uns diskutieren, ob es die Hölle gibt oder ob es sie nicht gibt. Dann müssten wir auch darüber reden, ob es den Himmel gibt. Und da will doch jeder hin, oder? Das meine ich schon. Nein, Jesus selbst hat über die Hölle gesprochen. Und er hat es auch begründet, warum es einen Ort wie diesen geben muss. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, war das Erste, was er sagte, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So tut nun Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Er sagt also, das Himmelreich ist jetzt mit seinem Kommen zum Greifen nahe. Und mit ihm ist dieses Reich gekommen und wir können und dürfen es ergreifen in ihm. Und gleichzeitig warnt er auch davor, er warnt diejenigen, die das Evangelium ablehnen, dass sie immer noch dann auf dem Weg in die Hölle sind. Beides steht nebeneinander, Himmel und Hölle in diesem Kontrast. Ich weiß, dass Hölle ein schwieriges Thema ist, ein unbequemes Thema, ein Thema, das quer ist und schwer zu schlucken, noch schwerer zu verdauen. Und es ist auch kein Thema, an dem man gefallen hat. Ja? Also mir gefällt es auch nicht. Und doch ist es, obwohl kaum darüber gesprochen wird, ein zentrales Thema biblischer Lehre, das in der Evangelisation und Mission bis ins vorletzte Jahrhundert ständig präsent war. So knapp ab dem 20. Jahrhundert hat es aufgehört, dass das Thema Hölle mit in der Evangelisation verwendet wurde oder nur noch schwach verwendet wurde seit damals. Aber bis dahin war es sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, wo der Einzelne steht. Wir hatten ein Thema Totenauferstehung und Gericht. Das bereitet dieses Thema wiederum vor. Ich kann jetzt in diesem Zusammenhang, das wird ein kleines Bibelstudium jetzt werden, nicht alle Einzelheiten noch einmal nennen, weil die Zeit einfach zu knapp ist dafür. Wenn der eine oder der andere etwas nicht einordnen kann, ihr habt die Freiheit, mich anzusprechen oder nachher oder per E-Mail anzuschreiben. Das machen manchmal Leute. Und dann versuche ich nochmal, das zu beantworten, soweit ich dazu in der Lage bin. Ich möchte einfach mal zentral einsteigen und setze einfach einiges voraus in diesem Fall. Ja. So, die Bibel sagt, nach der Wiederkunft Jesu und nach der zweiten Auferstehung, es gibt mehrere Auferstehungen, gibt es zwei verschiedene Schauplätze des Gerichtes. Einer dieser Schauplätze ist der Gerichtsthron oder der Richterstuhl Christi. So nennt ihn Paulus im Römerbrief. Der Richterstuhl Christi. Und vor diesem Richterstuhl werden nicht alle Menschen stehen, sondern nur die Erwählten, die Gläubigen, die Nachfolger Jesu. Die werden vor diesem Thron stehen, vor diesem Richterstuhl. Sie werden aber dort nicht abgeurteilt und gerichtet in einem Strafgericht, sondern dort geschieht ein sogenanntes Preis- oder Lohngericht. Das heißt, Paulus führt es etwas weiter aus, dass auch alle unsere Taten oder nicht, unser Nichttun gerichtet werden. Und zwar demgemäß, dass Gott guckt, was ist aus Liebe zu Gott und dem Nächsten geschehen. Alles, was aus Liebe zu Gott geschehen ist, aus Liebe zum Nächsten geschehen ist, wird belohnt. Alles andere wird wenig oder keinen Bestand haben. Wer sich für dieses Thema, das jetzt auch ein Seitenstrang schon ist, mehr interessiert, kann nachlesen, zum Beispiel in 1. Korinther 3. Dort spricht der Apostel Paulus darüber, indem er von dem Fundament spricht, auf dem wir bauen. Und er sagt, auf diesem Fundament muss gebaut werden und ein jeder sehe zu, wie er baut, Holz, Heu oder Stroh. Oder edle Steine, Silber oder Gold. Das eine wird verbrennen und das andere ist sehr wertvoll und bedeutet Lohn, der bleibt. Okay, das ist aber ein anderes Thema. Der zweite Schauplatz wird der sogenannte große weiße Stuhl sein. Oder der große weiße Thron in der Offenbarung ist zum Beispiel davon die Rede. Und vor diesem Stuhl werden alle diejenigen stehen, die in der zweiten Auferstehung von den Toten auferweckt worden sind. Sie werden sich sammeln, die gesamte Menschheit, die nicht bei der ersten Auferstehung mit dabei war. In Johannes 3, Vers 18 sagt Johannes, wer an ihn, an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes. So, an dieser Stelle wird ein Unterschied gemacht und der Unterschied zwischen Gläubigen und denen, die Jesus nicht glauben, dieser Unterschied wird stark hervorgehoben und betont. Die einen, heißt es hier, werden nicht gerichtet. Sie werden nicht gerichtet. Sie gehen nicht in ein Strafgericht. Die anderen dagegen schon. Und das Ergebnis dieses Gerichtes ist die endgültige und ewige Trennung von Gott. Und das ist Hölle. Das ist Hölle. In Matthäus 25 sagt Jesus in einer seiner Endzeitreden, im Vers 41, dann wird er zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Telefon? Okay, jetzt sind wir aufmerksam. Dem Teufel und seinen Engeln. Das bedeutet, die Hölle ist nicht für Menschen. Wow. Die Hölle ist nicht für Menschen. Und doch werden auch Menschen dort sein. Hölle ist nicht einfach nur ein Zustand, sondern sie ist auch ein Ort, eine Örtlichkeit. Wir werden noch sehen, was Gottes Wort dazu sagt. Es gibt viele, die glauben nicht an die Hölle. Dann gibt es viele, die an die Hölle glauben, an ihre Existenz glauben und Angst davor haben. Und es gibt auch welche, die haben scheinbar keine Angst und fürchten sich nicht. Oscar Wilde hat einmal gesagt, die klimatischen Bedingungen in der Hölle sind sicherlich unerfreulich, aber die Gesellschaft dort wäre von Interesse. Er hat sich schwer geirrt in diesem Fall. Er weiß hier nicht, was er sagt. Reinhard Bonnke hat einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Hölle plündern«. Und er beschreibt darin seinen evangelistischen Dienst, den er eben so sieht, dass er jemand ist, der im Auftrag des Herrn das Evangelium verkündigt, um so viele wie möglich auch vor der Hölle zu erretten und den Himmel zu bevölkern, sagt er noch dazu. Natürlich kann nur Jesus retten, ja. Aber die Verkündigung des Wortes Gottes, unser Zeugnis, ich bin angesprochen durch ein kleines Zeugnis, das hat mich zum Glauben geführt. Und so wird man gerettet. Die Hölle ist ein Fluchwort. Hölle, fahr zur Hölle, geh zur Hölle, verdammt. Viele machen sich lustig über die Hölle. Es gibt eine Menge Witze über die Hölle. Oft wird Hölle und was damit zusammenhängt, nicht wirklich ernst genommen und in das Reich der Märchen und Fabeln verwiesen. Aber über Jahrhunderte hinweg hat die Kirche selbst über die Hölle gelehrt und hat schon eine starke Aufklärungsarbeit geleistet. Aber andererseits wurde die Lehre von der Hölle auch als Druckmittel benutzt, um Menschen an die Institution zu binden. So, man kann aus jeder Lehre Gutes entwickeln oder auch Negatives letztendlich. Der Ablasshandel zum Beispiel ist ein Auswuchs aus dieser Höllen- und Fegefeuerlehre. Ja. Auf Fegefeuer gehen wir heute nicht ein. Ja, wir sind heute beim Thema Hölle. So, und inzwischen hat es eigentlich fast aufgehört. Man hört kaum mehr etwas über dieses Thema. Und die wenigsten Leute wissen etwas darüber. Jeder ergeht sich in Vermutungen. Vielleicht ist es deshalb so, weil früher eben in dieser Art und Weise über dieses Thema, über diesen Begriff und über die Sache selbst gepredigt und gelehrt wurde. Und heute ist in der Verkündigung kaum Platz für die Hölle. Sogar Pastoren oder ganze Bewegungen haben sich dagegen ausgesprochen. Man sagt, ja, Gott ist ja die Liebe und er ist gerecht und wegen ein paar Jahren Sünde, solch eine Strafe soll der Mensch ewig leiden, das steht doch in keinem Verhältnis. Tat und Sünde und die Tat und Strafe, das passt doch nicht wirklich zusammen. Darüber kann man diskutieren. Die Frage ist, was ist hier gemeint? Es ist jetzt auch nicht unser Thema, ist aber auch interessant, dem einmal nachzugehen, weil auch so ist es nicht. Jedenfalls, Jesus hat alles gesagt, was wir über das Thema Hölle wissen müssen. Er war einer, der die Liebe Gottes wirklich kannte, der die Liebe Gottes kennt und die Gerechtigkeit Gottes. Und er erzählt von der Hölle, und zwar ausgedehnt, nicht seine Jünger, sondern die Lehre kommt von ihm selbst. Die Bibel sagt, dass Gottes ewige Welt frei sein wird von Sünde. Die Bibel macht deutlich, dass es im Himmel keine Sünde geben wird. Die Frage ist dann, wohin damit? Mit der Sünde ist es vielleicht ähnlich. Du hast vorhin im Gebet von Atomkraft gesprochen. Ich nehme auch mal dieses Bild. Ja? Mit diesen abgebrannten Brennstäben, die müssen auch irgendwo hin. Ja? Und man sucht verzweifelt nach entsprechenden Salzstöcken, um sie entzulagern. Und man weiß, die glühen lange, lange Zeit nach. Ja, also das Bild hat schon etwas. Und so geht's auch mit der Sünde. Wenn die Sünde verewigt wird in einem Menschen, wenn er vor seinem Tod keine Vergebung empfangen hat, stirbt er in seiner Sünde und die Sünde verewigt sich. Was geschieht dann? So. Wenn wir über die Hölle reden, dann nicht in dem Sinne, dass sie jetzt schon da wäre. Ich weiß nicht, was ihr schon gehört habt, vielleicht gibt es auch widersprüchliche Aussagen, aber die Hölle existiert noch nicht. Es ist noch niemand in der Hölle. Es kommt erst. Es wird ein Zustand und ein Ort sein, der sich ergibt aus der Situation, aus dem Gericht und aus der Verbannung heraus. Die Hölle, ich glaube, der Thomas hat es auch schon angesprochen, ist nicht das Hauptquartier des Teufels. Auch das ist falsch. Der Teufel und die Dämonen fürchten die Hölle. Und zwar extrem, weil sie wissen, dass das ihr ewiger Verbannungsort sein wird. Als Jesus einmal unterwegs ist in Galiläa, begegnet ihm ein Besessener. Und er fängt an zu schreien, Dämonen fangen an, aus ihm heraus zu schreien und sagen, wir kennen dich, Jesus, du bist der Heilige Gottes. Bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu verderben? Vor der Zeit. Natürlich war die Zeit noch nicht da. Und Jesus weist sie nicht in die Hölle, sondern er weist sie in die Schweine. Und sie stürzen den Abhang hinunter, existieren aber noch weiter in Freiheit. Fakt ist, Jesus warnt vor der Hölle. In Johannes 8, Vers 23 sagt er selbst, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein Mensch in seiner Sünde stirbt. Im 18. Jahrhundert gab es einen Mann namens John Wesley. Und er wurde später der Begründer der Methodisten, weil er in seiner Evangelisation eine ganz bestimmte Methode angewendet hatte. Er war nämlich zu Pferd unterwegs und ritt von Ort zu Ort, Dorf zu Dorf, Stadt zu Stadt, um dort das Evangelium zu verkündigen. Aber bevor er das tat, schickte er 12 Männer ebenfalls zu Pferd, die in die Orte gingen, wo er anschließend gedachte zu evangelisieren. Und diese 12 Männer waren eine Woche in diesen Ortschaften und predigten das Gesetz. Und es wurde sehr schnell klar, wenn es darum geht, du sollst nicht, wenn der Wille Gottes auf dieser Ebene verkündigt wird, merkt jeder schnell, wo er nicht dem Willen Gottes entspricht. Und in diesen Tagen, in diesen Versammlungen, es war tatsächlich so, haben die Leute Erlebnisse gehabt, sie erkannten, dass sie verloren sind, weil das Gesetz sie nicht retten kann. Und sie haben gespürt, dass sie in die Hölle gehen, wenn es keine Rettung kommt. Und nach einer Woche kommt John Wesley und verkündigt das Evangelium, die gute Nachricht. Der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ja, jetzt gilt es, Rettung vor der Hölle. Ja. Und deswegen war er sehr, sehr erfolgreich und deswegen nannte man eben diese Methode dann, schließlich gab man dem Namen der ganzen Bewegung die Methodisten, die gibt es heute noch. Ja, das hat damit zu tun. Ja. So, auch der Apostel Paulus, er beginnt seinen Römerbrief damit, dass er sagt, der Zorn Gottes ist geoffenbart. Damit fängt er an. In Römer 1, Vers 18 lesen wir, denn es wird geoffenbart, der Zorn Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und im zweiten Kapitel, Vers 5, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und die Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. So weder John Wesley noch der Apostel Paulus und viele andere, die früher gelebt haben und Christus bezeugt haben, haben dieses Thema ausgegrenzt, weil sie wussten, wenn jemand oder jemand wird den Himmel nicht wirklich wertschätzen und das, wovon er errettet ist, wenn er nicht auch Verzweiflung und Schuld erlebt hat und erkannt hat ein Stück weit, was die Hölle ist, die allen blüht, die Jesus nicht haben. Jesus erzählt über die Hölle. Es gibt fast nichts im Alten Testament, einige Stellen, aber nicht viel. Auch wenig bei Paulus, wenig bei Johannes. Im Hebräerbrief im 12. Kapitel lesen wir ein bisschen was und bekommen eine kleine Ahnung davon, was es bedeutet, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ansonsten gibt es nicht viel, außer von Jesus selbst. Und hier wird ganz deutlich, Gott hat es niemandem anders überlassen, über die Hölle zu lehren und diese Dinge weiterzugeben, außer dem einen, der allein fähig ist, von der Hölle zu retten. Deswegen hat er das Recht und auch das Privileg, davon zu reden. Aus der Lehre Jesu möchte ich heute Morgen zwei zwei Aspekte betrachten. Vielleicht kommen wir zu dem zweiten nicht mehr, ja, aber den ersten Aspekt ist auch der wichtigere jetzt. Wie beschreibt Jesus die Hölle? Wie hat er uns die Hölle vorgestellt? Welches Bild gibt er uns? Weil auch hier ist es notwendig, dass wir Bilder haben. Wir können uns das sonst nicht vorstellen, ja. Und zweitens, wie ist der Zustand derer, die sich dort befinden? Wir werden sehen, dass Jesus ein Bild gebraucht, zu dem die Leute damals Bezug hatten. Wir müssen darüber sprechen und es erklären. Aber jeder, der versucht, über die Hölle zu sprechen, gebraucht Bilder, weil wir keine Vokabeln haben, um das zu sagen. Wir müssen ein Bild benutzen. Vielleicht kennt von euch jemand Jackie Pullinger. Als ich zum Glauben kam, war sie ziemlich berühmt in der christlichen Szene. Sie war eine Missionarin, die nach Hongkong ging. Und sie schrieb ein Buch mit dem Titel Licht zum Vorhof der Hölle. Das ist eines der wenigen Bücher, die ich in einer Nacht ausgelesen hatte damals. Da geht es nicht um die Hölle selbst, sondern um einen Ort, wo sie war, wo sie evangelisiert hat. Sie war nämlich in der sogenannten ummauerten Stadt. Das war ein kleines Areal von nur 200 auf 100 auf 50 Meter, ummauert mit einer hohen Mauer. Innerhalb dieser Mauern war eine ganze Stadt untergebracht, kleine Häuser und 10 bis 15 geschossige Wohnungen, die man nur über Leitern erreichen konnte. Und dort hat sie gearbeitet. Die wurde vor einigen Jahren abgerissen, gibt es heute nicht mehr. Es waren behelfsmäßige Geschosse, wo die Leute gehaust haben. Dort gab es keine Polizei. Kein Polizist hätte sich überhaupt dort hineingewagt. Es war ein Ort wirklich ohne Gesetz. Dort konntest du jemand umbringen und du warst nicht unter Strafverfolgung. Es gab keine Strafe, egal was passiert ist dort. Und durch eine kleine Tür kam man durch diese Mauer in diese immer finstere Stadt. Es war ja so eng aneinander gebaut. Es war fast schwarz. Sie schreibt von Ratten über Ratten. Die Abwasser wurden ähnlich behandelt wie im Mittelalter. Und sie schreibt dann, ich zitiere, ein einziger dreckiger Haufen aus Laster und Verbrechen. Und dort arbeitete sie. In dieser Hölle. Und sie bringt das Evangelium, das Licht im Vorhof zur Hölle. Oder wir benutzen andere Bilder. Auschwitz war die Hölle. KZ, Gaskammern, das Dritte Reich. Man kann schon sagen, das war eine dämonische Zeit und hatte wirklich auch etwas von der Hölle an sich. Wer da durchgegangen ist, das war die Hölle. Oder Vietnam. Es gibt einen Film, den habe ich mir zweimal angeguckt, die durch die Hölle gehen. Ich weiß nicht, wer das kennt, mit Robert De Niro und Meryl Streep. Da wird beschrieben, wie sie in Vietnam gekämpft haben und sie gerieten in Gefangenschaft und was dort passiert ist. Das ist mehr als schaurig und das war Beschreibung einer Realität. Ja. Jesus gebraucht aber ein anderes Bild, um deutlich zu machen, was die Hölle ist. Und hier gibt es natürlich verschiedene Auslegungen, das weiß ich auch. Ich möchte es folgendermaßen auslegen. Jesus sagt, wenn ihr wissen wollt, wie die Hölle aussieht, dann geht hinaus vor die Tore Jerusalems und seht. Und er sprach dann von der Gehenna. Die Gehenna ist das übersetzte Wort, was wir mit Hölle übersetzen. Und diese Gehenna hat einen bestimmten Bezug. Vor den Toren Jerusalems, im Süden Jerusalems, gibt es ein Tal. Wenn wir in Jerusalem, als wir in Jerusalem waren, war oben ein Schild, da hieß es Hinnomtal. Es gibt es heute auch noch, dieses Hinnomtal. Und in diesem Hinnomtal war einmal eine kleine oder eine enge Schlucht, ja, eingebunden. Und diese Schlucht, so sagt man, das kann ich nicht sagen, ob das so war, die war so steil und so tief, dass die Sonne nicht den Grund erreicht hat in dieser Schlucht. Ja. Und es war ein Tal, wo immerfort Rauch aufstieg. Das Hinnomtal und diese Schlucht waren nichts anderes als eine Müllkippe. Die Müllkippe von Jerusalem und die Kadaververbrennungsanlage. Und es begann außerhalb Jerusalems. Es gab ein Tor in der südlichen Stadtmauer, das habt ihr vielleicht schon gehört, und dieses Tor heißt Misttor. Das Misttor. Und die Bewohner der Stadt haben da ihren Müll hinausgebracht. Alles, was man nicht mehr brauchte, das wurde dort hingeworfen. Man hatte damals auch noch keine Toiletten wie heute. Auch hier wurde viel entsorgt. Jedenfalls alles wurde dort hinausgebracht und entsorgt. Der ganze Mist, der ganze Abfall, alles ging dort die Schlucht runter. Und um den ganzen Mist so klein wie möglich zu halten, brannte dort immer ein Feuer. Blauer Rauch stieg auf. Und wenn jemand da tatsächlich hinunterging, weiß ich nicht, ob da mal jemand unten war, ja, dann fand er Tierkadaver, Nahrungsmittelreste, Abfall aller Art, faule Nahrung, Würmer, die das Zeug auffraßen. Jetzt sagt Jesus in Markus 9 ab Vers 42, und wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab, es ist besser für dich als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle geworfen zu werden, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab, es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg, es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle. Und er benutzt immer das Wort Gehenna, das heißt Gehinnom, daher kommt dieses Wort, Tal Hinnom, als in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Hölle, Gehenna. Jesus nimmt dieses Bild und dieses Tal und diese Schlucht, diese Müllkippe und bezieht es auf die Hölle. Und er sagt, das ist es, so sieht sie aus. Es war nichts anderes als eine Müllkippe. Unnützer Abfall kommt dorthin. In Jesaja 66, 24 lesen wir, und sie werden hinausgehen und sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Sie werden eine Abscheu sein allem Fleische. In Matthäus 3, Vers 12 sagt der Evangelist über Jesus, und er hat seine Wurfschaufel, Johannes sagt es, denke ich, und er hat seine Wurfschaufel in der Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und in Offenbarung 14, Vers 11 heißt es, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Warum war dieses Tal oder diese Schlucht eine Müllhalde? Nicht einfach nur, weil es geografisch günstig lag. Jahrhunderte vorher ist Israel, wie es häufig zuvor geschah, wieder einmal abgefallen von Gott. Es gab eine Rebellion Gott gegenüber. Israel war erneut zurückgefallen in den Götzendienst und sie verehrten wieder einmal fremde Götter und vergaßen ihren Herrn, der sie so oft errettet hatte. Und einer dieser Götzen war Moloch oder Chemosh, wie er auch genannt wird. Und Moloch ist der Gott des Feuers gewesen, der Sonnengott der Kanaaniter und der Amoriter, wahrscheinlich auch gleichzusetzen mit Baal, dem Sumerergott. Moloch war aber ein absolut boshafter Götze, weil er bestimmte Opfer verlangte. In 1. Könige 11, Vers 7 lesen wir, da lässt König Salomo, der ja durch seine vielen ausländischen Frauen zum Götzendienst verführt wurde. Ja. Deswegen, ihr Männer, man muss aufpassen, welche Frau man sich wählt. Bei Salomo war es tatsächlich so, diese ausländischen Frauen, die brachten ihre Götter mit. Und sie wollten, dass er diese Götter auch annimmt. Und er hat sich auf einiges eingelassen. Und er baut dem Moloch, dem Chemosh, eine Kultstätte. Und sein Altar wurde genau in diesem Tal, in diesem Hinnomtal aufgebaut, im Südosten von Jerusalem. Und die Anbetung dieses Götzen beinhaltete besondere Opfer, nämlich Menschenopfer. Und die Opfer, die ihm gebracht wurden, das waren Kinder. Das waren Kinder. Moloch wurden Kinderopfer gebracht. Wir lesen in Jeremia 32, ab Vers 33, und sie haben mir, das sagt Gott, und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Und ob ich sie auch lehrte, früh mich aufmachend und lehrend, so hörten sie doch nicht, um Zucht anzunehmen. Und sie haben ihre Scheusale in das Haus des Herrn gesetzt, es fing schon an im Tempel, welches nach meinem Namen genannt ist, um es zu verunreinigen. Und sie haben die Höhen des Baal gebaut, welche im Tale des Sohnes Hinnoms sind, um ihre Söhne und ihre Töchter dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen, was ich ihnen nicht geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist, um diese Gräuel zu verüben, damit sie Juda sündigen machen. Wir haben in Heilsgeschichte darüber gesprochen, dass Gott nie Menschenopfer verlangt hat, niemals. Nur ein einziges Mal sagt er zu Abraham, er soll seinen Sohn auf den Altar legen. Aber letztlich nicht, um ihn als Opfer anzunehmen. Er selbst hat schließlich in seinem Sohn das Opfer gebracht. Aber Menschen wurden immer ausgenommen. Gott wollte keine solchen Opfer. Ihm ging es um etwas ganz anderes. Das ist Götzendienst und es kommt auch nur im Götzendienst vor, in dieser Art und Weise. Jedenfalls, bald wurde dann dieses Tal und diese Schlucht als Ort der Verdammnis verstanden, als Ort der Verdammung, weil auch schließlich der Prophet Jeremia diesen Ort selbst mit einem Fluch belegt hat. Und von da an war dieses Gebiet eine Müllhalde. Und in späteren Perioden und Zeiten wurden auch eben tote Tiere hineingeworfen, Leichname von Verbrechern wurden dort verbrannt. Und Jesus selber stand in der Gefahr, dass sein Leichnam dort verbrannt worden wäre, wenn nicht Josef von Arimathäa zu Pilatus gekommen wäre und den Leichnam Jesu erbeten hätte. Und er nimmt diesen Leichnam, salbt ihn, balsamiert ihn mit den Frauen und legt ihn in sein eigenes Grab. Und dann lesen wir in Jesaja 53, Vers 9, man hat ihm sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gefunden wurde. So, die vielleicht nicht alle, aber manche gekreuzigte und exekutierte Verbrecher landeten an diesem Ort, den Jesus mit der Hölle gleichsetzt. Das Hinnomtal, die Gehenna, das Tal Gehinnom. So zeichnet Jesus ein Bild von der Hölle, damit wir eine Vorstellung bekommen, was da passiert. Es ist ein Bild, ja, wo das hineingeworfen wird, was man nicht mehr brauchen kann. Nutzloses wird weggeworfen, wie ein alter Autoreifen. Der wird dann noch angezündet vielleicht. Früher hat man es so gemacht. Und das ist die größte Tragödie, die überhaupt passieren kann für einen Menschen. Für Gott nutzlos zu sein. Müll, der weggeworfen wird. Da liegt schon etwas drin. So wollte Jesus, dass wir denken über das, was hier geschieht. Es ist ein Ort, nicht für Menschen, aber es werden Menschen dort sein, die keiner mehr gebrauchen kann. Nicht einmal Gott. Menschen im Bilde Gottes geschaffen. Und jetzt kann sie Gott nicht mehr gebrauchen. Das kann man nicht denken. Ich kann es nicht denken. Und genau davor will er uns retten. Dass niemand nutzloser Müll wird. Gehenna ist ein Ort, wo die Gegenwart Gottes völlig entfernt ist. Es gibt keine Gegenwart Gottes mehr. Wir leben jetzt in der Gegenwart Gottes. Die Menschen draußen leben in der Gegenwart Gottes. Es geht sogar so weit, dass die Bibel sagt, der Heilige Geist ist ausgegossen über alles Fleisch. Die Gegenwart Gottes wird so lange auch auf der Erde bleiben, bis die Gemeinde Jesu entrückt wird. Und mit der Entrückung der Gemeinde wird der Antichrist zum Vorschein kommen und wird eine Zeit anbrechen, die wirklich gottlos sein wird. Es ist ein Ort voller Bitterkeit, voller Traurigkeit, voller Reue, nicht gehört zu haben, nicht reagiert zu haben. Und auch voller Wut, Angst und Zorn. Und trotzdem werden alle, die in der Hölle sind, Gott auf ewig preisen. Gehenna, die Hölle ist ein Ort, so kann man es schon sagen, wo Gott nicht zu finden ist, wo man Gott nicht mehr finden kann. Und vielen ist einfach nicht bewusst, was das bedeutet und wie schrecklich das ist. In Markus 9, Vers 42 sagt Jesus, dass es besser ist, Auge, Hände oder Füße zu verlieren und in den Himmel zu kommen, als dorthin zu müssen. In Lukas 10, 19, Vers 10 sagt er, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. So, das ist diese große Rettungsaktion. Und deswegen gehört es eigentlich auch ins Zentrum des Evangeliums. Weil nicht vergebene Sünde genau dahin bringt, wovor Jesus uns errettet. In Johannes 8, Vers 24 lesen wir, daher sage ich euch, sagt Jesus selber, sagt es zweimal, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und doch ist ganz klar, die Hölle ist nicht für Menschen. Ist nicht für Menschen, sondern für den Teufel und für seine Engel. Jesus sprach einmal von Schafen und Böcken, auch in einer seiner Endzeitreden. Und er bezieht dieses Schafsein und Bocksein auch auf Menschen. Ich lese das mal komplett. Matthäus 25, ab Vers 31. Dort heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt an, denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr tränktet mich. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Alsdann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und tränkten dich? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihm sagen, wahrlich, ich sage euch, sofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte, und ihr gabet mir nichts zu essen. Mich dürstete, und ihr tränktet mich nicht. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich nicht auf, nackt, und ihr bekleidetet mich nicht, krank und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch,
Insofern ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, und die Gerechten aber in das ewige Leben. So aus dieser Passage sieht man auch sehr, sehr deutlich, worauf es letztlich ankommt. Es kommt auf vieles nicht an, wo wir denken, das ist doch wichtig, dass wir das haben. Aber darauf, dass in Nächstenliebe und aus der Liebe zu Gott gedient wird, darauf kommt es an. Das ist der Schlüssel. Das sind die Werke, die Gold, Silber, edle Steine bedeuten, die Lohn nach sich ziehen, die nicht verbrennen werden, die bleiben werden. So, auch unsere theologischen Fragen sind im Grunde genommen zweitrangig. Sie sind wichtig, haben Klärungsbedarf, aber was wirklich zählt ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das äußert sich darin, mit einem Glas Wasser, mit einem guten Wort, mit der Annahme von jemand, der vielleicht verstoßen ist, Fremdlinge, mit Kleinigkeiten, die sich gar nicht bemerkbar machen. Diese Leute hier, das ist ja ein Bild, das Jesus hier benutzt, ja, ist ein Gleichnis. Die merken gar nicht, was sie tun. Sie tun es einfach. Aber es sind häufig in ihren Augen Dinge gewesen, die selbstverständlich sind, kleine Sachen. Aber für Gott war es so gewichtig, ja, einander zu dienen, dem Menschen zu dienen und damit Gott die Möglichkeit zu geben, zu dienen. Die Liebe Gottes weiterzugeben. Was ihr mir nicht getan habt, sagt Jesus, habt ihr mir nicht getan. So. Und hier macht er noch einmal deutlich, die Hölle, so sagt Jesus, ist für den Teufel und seine Engel. Und das ist die Tragödie, dass die Hölle nicht für Menschen gemacht ist, sondern für jemand anders, der Gott unendlich hasst und nie willig war, umzukehren. Seine Bosheit, sagt uns die Schrift, hat ihn selbst verzehrt. Er ist Bosheit durch und durch. Und die Hölle ist für ihn und für seine Engel, um sie dort aufzubewahren. Aber jetzt werden auch Menschen dort sein. Nicht, weil Gott es wollte, sondern weil Menschen ihm nicht glaubten und nur weiter, immer weiter ihrem eigenen Weg gefolgt sind. Sie nehmen die ausgestreckte Hand Gottes nicht zur Rettung. Max Lucado sagte einmal, wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Dann gibt er die Antwort, das tut er nicht. Er respektiert nur ihre Entscheidung. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. C.S. Lewis sagte einmal, dass es letztlich nur zwei Arten von Menschen in der Welt gibt. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die anderen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Ich denke, das ist nicht neu. Wir sind alle ohne Ausnahme Sünder. Und wir leben als solche lange Zeit, bewusst oder unbewusst, ohne Gott. Und vielleicht sogar gegen Gott. Also ich habe ganz gewiss gegen Gott gelebt. Und die Bibel sagt, wer nicht bei Gott ist, der ist ein Feind Gottes. Und das ist auch so. Und jetzt kommt Gott in Jesus Christus und bietet uns Versöhnung an und möchte uns wieder zurückführen in diese Liebesbeziehung zu Gott, dass alles wieder heil und gut ist. Und manche stimmen dieser Sicht und diesem Evangelium Gottes bei und sagen ja dazu, geben ihr selbstsüchtiges und sündengeprägtes Leben auf. Das bedeutet nicht, dass sie sündlos sind. Wir sind nicht sündlos. Ja, wir haben immer noch nötig, dass uns Jesus immer wieder die Füße wäscht. Aber die prinzipielle Entscheidung, Gott zum Herrn zu machen und ihm zu folgen und ihm zu erlauben, dass sein Geist uns überführt, wenn wir sündigen und uns zurückführen kann, immer wieder in die Buße. Diese Entscheidung muss da sein. Ja, und wenn das geschehen ist, sind wir deswegen noch lange nicht perfekt. Aber wir können sagen, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Wir werden das von Herzen sagen. Wir werden in dem Spannungsfeld manchmal Mühe haben, weil wir wollen gern den Willen Gottes tun und merken an manchen Stellen, wie wir eigentlich sind. Das lässt Gott auch manchmal zu, um uns erkennen zu lassen, wie nötig wir seine Rettung haben und wie sehr wir ihn eigentlich brauchen. Würde er zulassen, dass wir so perfekt sind, würden wir uns ganz schnell von Gott abwenden und sagen, eigentlich brauche ich ihn nicht, ich bin selber so gut. Aber deswegen lässt uns Gott auch noch in diesem Spannungsfeld stehen, wo wir unser eigenes Fleisch sehr stark spüren und diesen Kampf, in dem sich jeder befindet. Aber sein Geist ist da und der Geist ist stärker als das Fleisch. Gell? Wir müssen nicht dauernd im Fleisch wandeln. Ja? Aber wenn es uns eine Niederlage einbringt, dann haben wir einen, der für uns einsteht und der sagt, hey, komm her, kehr um, ich bin da, hab dich nicht verlassen. Ich kann mich erinnern, ich habe so oft geweint, wo ich in Situationen war, habe Gott nicht gehorcht oder irgendetwas getan und es hat mich echt so geschmerzt, dass ich so bin, wie ich bin und immer noch bin. Aber geweint habe ich erst, als ich erlebt habe, dass der Herr kommt und mich wieder in den Arm nimmt, obwohl ich so bin, wie ich bin, auch als sein Kind. Und es hat mir mehr als die Tränen in die Augen getrieben. Wirklich, ich war manchmal von Weinkrämpfen geschüttelt, weil ich das nicht fassen konnte, dass jemand wie ich angenommen ist bei ihm. Ja, und dann gibt es andere, die schlagen dieses Angebot der Liebe Gottes aus. Und Gott lässt sich Zeit, er wirbt immer wieder, oft ein ganzes Leben, als eigentlich immer ein ganzes Leben. Und er begegnet ihnen sogar in Träumen, heißt es. Ja, Hiob sagt, du begegnest ihnen in Träumen und sprichst zu ihnen. Gott hat ja alle Möglichkeiten, unser Herz, das steinerne Herz zu erreichen, damit es doch weich wird und sich öffnet. Aber wenn jemand nicht will und diese Entscheidung bis in den Tod hinein festhält, dann wird Gott eines Tages sagen, du wolltest in deinem Leben ohne mich leben und jetzt musst du ohne mich leben. Dein Wille geschehe. Das ist krass, ist kein Ausdruck, ja. Und dann entzieht Gott den Menschen, auch denen, die ihr Leben lang gegen ihn gesündigt haben und dennoch allen Segen bekommen haben, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, er lässt regnen über Böse und Gute, er gibt den Segen ohne Maß, ja, unser ganzes Leben lang, wir sehen das manchmal nicht mehr, weil wir so gepolt sind, dass wir immer auf das schauen, was wir nicht haben, ja, aber was wir haben, das ist unglaublich, aber dann hier in dieser Situation wird Gott seinen Segen entziehen und es ist nichts mehr davon spürbar. Seine Gegenwart ist nicht mehr da. Und das nennt die Bibel Hölle. Das ist Gehenna. Dostojewski hat einmal gesagt, Hölle ist da, wo Gott nicht mehr hinzieht. Boah, klingt auch krass. Und doch will Gott, dass kein Mensch in die Hölle muss. Ja? Und er hat alles dafür getan. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir als evangelistische Botschaft, die durch die Welt hallt. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Johannes 3, 16, ganz bekannt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir sehen das immer als den schönen Vers in der Bibel, ja, den praktisch jeder kennt. Aber das hängt mit diesen Dingen dazu, dass keiner verloren geht und das steht dahinter. Als Jesus damals auf die Erde kam, ging es nicht um Gericht, zumindest nicht vordergründig. Sondern er kam, um Menschen zu versöhnen, zu retten und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung gab es dann und gibt es bis heute die Möglichkeit, zu Gott umzukehren. Dennoch geschah das Gericht schon damals. Denn als Jesus gekreuzigt wurde, ging das Weltgericht, das vorweggenommene Weltgericht, über ihn. Er hat dieses Gericht ertragen und hat sich von Gott trennen lassen. Vater, warum hast du mich verlassen? Konnte es nicht mehr einordnen, aber er hat das erlebt, hat das gespürt. Das war auch die Angst, bevor er Angst hatte im Garten Gethsemane. Das war die Angst, weil das ist wirklich Hölle. Ja. Aber er ging nicht irgendwie in eine Hölle, das hat er nicht getan, aber das hat er erlebt. Und das war das Weltgericht, das uns treffen würde, das in Christus am Kreuz vorweggenommen ist. Und alle, die Jesus glauben, die an den Gekreuzigten glauben, sind frei vom Gericht. Sind frei vom Gericht. Keine Hölle für uns, sondern ewiges Leben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Das hat er damals getan. Ja. Wer an ihn glaubt, Johannes 3, Vers 18, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Von Max Lucado stammt das Wort: Am Tag seiner Kreuzigung traf Jesus eine Entscheidung. Er wollte lieber für sie in die Hölle gehen, als ohne sie in den Himmel. Das stimmt, das ist ein einfacher Satz, aber der hat es wirklich in sich. Vielleicht berührt uns das gar nicht so sehr, aber der Inhalt, was da geschehen ist, verändert letztlich alles. Und hier sind wir fast am Ende der Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte spannt einen Bogen aus der Zeit, bevor jede Schöpfung war. Noch bevor Gott ein Staubkörnchen geschaffen hat, war sein Plan fertig. Und wir haben beobachtet, wie die Heilsgeschichte läuft: Schöpfung der unsichtbaren Welt, Schöpfung der sichtbaren Welt, schließlich der Erde. Wir haben gesehen, wie Gott den Menschen macht und in den Garten setzt, der schon paradiesisch war. Wir haben gesehen den Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies. Wir haben uns angeschaut, wie sie nach kurzer Zeit wieder einen Turm gebaut haben, der bis an den Himmel reicht. Sie selbst wollten es schaffen, in den Himmel zu gelangen. Und mussten feststellen, dass das nicht funktioniert. Dann haben wir gesehen, wie ein Mann gefunden wurde, Abraham. Einer, der Gott glaubte. Und er vertraute sein ganzes Leben Gott an. Zeit der Verheißung. Dann haben wir weiter gesehen, wie aus diesem einen Mann eine Familie entsteht. Und mehrere Söhne in Linie kommen, mit denen Gott selber einen Bund macht, angefangen bei Abraham. Wir haben gesehen, dass eine Zeit kommt, wo sie aus Hunger fliehen müssen, das Land verlassen müssen und so nach Ägypten kommen. Wir haben weiter betrachtet, wie sie nach 400 Jahren in Ägypten, wo sie in der Zwischenzeit in Gefangenschaft gerieten, von Gott befreit wurden durch ein Lamm, das geschlachtet wurde. Erstes Lamm brachte die Befreiung. Weiter ging es in der Reise durch die Wüste, wo Gott dem Mose begegnet ist, erneut, und ihm die Gebote Gottes und das Gesetz Gottes gegeben hat. Und so kam das Volk in die Zeit des Gesetzes, wo sie erkannten durch das Gesetz: Wir sind Sünder. Wir sind Sünder. Wir haben gesehen, wie Jesus kam, gelehrt hat, geheilt hat, gesegnet hat und schließlich am Kreuz starb, von den Toten auferstand, in den Himmel zurückging. Und dass dies eine Zeit der Gnade jetzt ist, in der wir jetzt leben, wo Gott einfach wartet, bis auch der Letzte, der sich erretten lässt, errettet ist. Vorher wird er nicht kommen. Manche achten es als eine Unwahrheit, dass Jesus wiederkommt, weil es schon so lange dauert. Aber der Apostel Petrus sagt: Ihr täuscht euch. Es ist die Geduld und Gnade Gottes, die will, dass keiner verloren geht, die einfach hinwartet. Sondern haben wir weiter gesehen, dass eine Zeit kommt, wo die Toten auferstehen werden. Jesus wiederkommt und schließlich ein Gericht stattfindet. Und wo die Beweisführung Gottes den Höhepunkt erreicht. Denn in dieser ganzen Zeit der Heilsgeschichte hat der Mensch immer wieder versucht, ohne Gott zu leben. Und Gott hat immer wieder bewiesen, egal in welchen Umständen der Mensch gelebt hat, dass das menschliche Herz nicht veränderbar ist. Ja, es bleibt sündig, wenn nicht Gott selbst da eine Operation in uns macht und uns ein neues Herz gibt. Und es gibt Menschen, die bis zum Schluss daran festhalten, wir selbst, wir wollen sein wie Gott. Und was wir heute gehört haben, ist letztlich das Endergebnis davon. Wir sind nicht Gott. Und es gibt einen Gott und gibt einen Herrn, vor dem alles die Knie beugt und vor dem jede Zunge bekennt, du allein bist Herr. Und am Schluss wird die gesamte Hölle mit ihrer Existenz Gott preisen. Ja. Und das Drama der Hölle ist, dass man Gott nicht entfliehen kann. Hölle ist, in der Gegenwart Gottes zu sein, aber nicht zu ihm zu können und auch nicht von ihm fliehen zu können, sondern die Heiligkeit Gottes aushalten zu müssen auch und selbst in Sünde zu sein. Das ist ein Punkt, das ist auch ein Bild. So, und deswegen ist es so wichtig, dieses Blut zu haben, das uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und Sünde. Auch das ist etwas, wo ich mich immer und immer wiederhole bei meinem Herrn. Sag, Jesus, reinige mich mit deinem Blut. Danke für dein Blut. Da wird das Blut so wertvoll. Da wird dieses Kreuz so wertvoll. Da ist nichts mehr, was selbstverständlich ist letztendlich. Welch eine Rettung, huh? Mensch. So, ihr Lieben, ich weiß, war kein schönes Thema heute Morgen, ja. Aber doch ein wichtiges Thema. Hier ein bisschen Einblick zu haben, das verändert auch etwas in uns. Ja. Es schafft Dankbarkeit mehr als das. Und wir haben den Namen Jesus, ist doch gut, oder? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Weil dieser Name bedeutet, Gott rettet. Gott rettet. Und jetzt wissen wir auch, wovon. Genau. Lasst uns aufstehen, ihr Lieben. Herr Jesus, ich bin so froh, dass du uns nicht in Unruhe versetzt, um uns den Frieden zu rauben, sondern dass du manchmal Unruhe zulässt, damit wir deinen Frieden erstreben. Wir danken dir, dass dein Evangelium auch eine Seite hat, Herr, die uns tatsächlich erschreckt, aber die uns erst zeigt, Herr, wie du alles meinst. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es, Herr, von Anfang an gut gemeint hast und alles getan hast, um uns zurückzuholen in deine Gegenwart. Es jedem Menschen zu ersparen, ohne dich leben zu müssen, Herr. Danke dafür. Wir danken dir, dass du den Himmel verlassen hast, Herr. Die Herrlichkeit losgelassen hast, um, Herr, da hinzukommen, wo wir sind, in ein wirklich, wo auch Elend ist, Herr, und hast uns aufgelesen und aufgenommen, um uns zu dir zu ziehen. Danke dafür. Jesus, vergib uns, wo wir Dinge missverstanden haben, wo wir dich nicht verstehen wollten, wo wir dich abgelehnt haben. Herr, ich bin so froh, dass du ein Heil geschaffen hast, das unverbrüchlich ist, das nicht auflösbar ist, sondern das ewig ist. Herr, dass ich mich nicht fürchten muss, irgendwo zu landen, wo ich nicht hin will, sondern dass ich und dass wir in deinen Händen sind und dass wir in deinen Händen geborgen sind für Zeit und Ewigkeit. Herr, und dass du da bist, wenn wir einmal, Herr, hinübergehen. Herr, wenn unser Leben zu Ende ist, dass du uns abholst und in Empfang nimmst. Herr, wie du andere in Empfang genommen hast, die gestorben sind, Herr, die dich kannten und die dich bezeugt haben. Jesus, ich bin so froh, dass du uns Dinge nicht zeigst, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern uns die Tiefe deiner Erlösung zu zeigen. Danke dafür. Wir erheben dich, Herr. Wir erheben dich. Ich möchte heute Morgen mal fragen, vielleicht sind Leute unter uns, die wirklich immer wieder unsicher sind, bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Du bist gerettet, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast. Wenn du seinen Namen anrufst. Es kommt nicht darauf an, dass du in einem Gottesdienst nach vorne gegangen bist und ein bestimmtes Gebet gebetet hast. Das ist eine Form, die ist gut und die ist richtig, die ist nicht falsch. Aber gerettet bist du in dem Moment, wo du dich an deinen Retter wendest, an Jesus Christus, und ihm sagst, Herr, ich glaube an dich, rette mich. Nimm mich an, vergib mir meine Sünden. Und das zählt mehr als alles andere, was in dir ist und versucht, dich zu verurteilen, weil er dich freispricht. Und das gilt heute, jeden Tag, solange du lebst. So, wenn du noch nie das getan hast, dass du so zu Jesus gekommen bist, dann hast du die Möglichkeit, es heute Morgen zu tun, dass du einfach sagst, Herr, ich komme jetzt zu dir. Rette mich. Jesus, ich rufe deinen Namen an. Nimm mich an. Danke und danke. Und wenn du das ernst meinst, und Gott weiß es, dann gilt das, dann geschieht das. So lasst uns mal die Augen zumachen und auch für alle anderen, sag einfach, Herr, ich will in deiner Hand sein, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich habe dich angenommen und ich weiß, du bist mein Gott und bist mein Herr und mein guter Hirte, aber ich möchte es auch heute noch einmal bekennen, erneut, Jesus, mein Herr, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Setz mich frei von allem, was mich bindet und knechtet. Hilf mir, auf dich ausgerichtet zu bleiben, dich nicht aus den Augen zu verlieren, mich fallen zu lassen in deinen Händen, dir zu vertrauen, egal wo ich durchgehe. Du darfst ehrlich sein deinem Herrn gegenüber, darfst ihm sagen, wo du wackelig bist, wo du schwächelst und wo Dinge nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Er wird dir keinen Vorwurf machen, aber er erwartet, dass du ehrlich kommst und aufrichtig bist. Und er wird dich stärken und er wird dich durchbringen. Denn du bist in seine Hände gezeichnet und was in seiner Hand ist, lässt er nicht zu, dass es aus seiner Hand gerissen wird. So, diese Rettung gilt. Halleluja. Danke, Jesus.